Lebhaft plätschern die Wellen an den Strand. Kleine, größere. Der Wind weht vom Meer über den Deich in den Küstenwald. Der Strand gehört zu einem jahrhundertealten Gut mit Schloss, Park und alten Häusern. Alles das hat ein Multimillionär gekauft und lässt ein exquisites Hoteldorf für sehr gut zahlende Gäste entstehen und weckte das Gut aus dem Dornröschenschlaf. Wird das gut gehen? Und warum ausgerechnet hier?
Luxusland im Holsteiner Sand. Gut Weißenhaus an der Ostsee. Eine Deutschlandrundfahrt von Thilo Schmidt.
Der Strand ist voller Männer mit Angelruten, meist in Zweiergruppen. Manche von ihnen haben Hüfthosen aus Gummi an und warten weit ins noch eiskalte Wasser hinein und werfen dort ihre Angeln aus.
Guten Tag. Ja. Was gibt's denn hier so zu fangen?
Ja, wir hoffen auf mehr Forelle und Dorsch. Das war ein Geheimtipp. Wir haben uns erkundigt und kommen von außerhalb und darum sind wir auch hier.
Auf dem Strandparkplatz hinterm Deich stehen Autos aus weiter Ferne. Sogar aus dem Ruhrgebiet sind offenbar Angler angereist.
Das ist ein teures Hobby. Wir machen es öfter. Wir fahren auch öfter mal nach Rügen. Also wir sind an Wochenenden öfter mal unterwegs. Andere fahren zum Fußball, wir fahren zum Angeln.
Die Howachter Bucht ist an diesem Wochenende ein Geheimtipp, verraten die Angler. Der Wind steht günstig.
Nee, der Untergrund ist hier perfekt. Man nennt den Leopard-Untergrund, ist halt perfekt für Meerforellen. Und wir versuchen halt einige zu fangen davon. Schlammige Untergrundsteine, Muscheln pfiffen und dann hoffen wir, dass wir ein paar mehr Forellen bekommen heute noch. Aber zurzeit sieht es sehr schlecht aus.
Ist nicht so gut?
Nee, heute noch nicht.
Noch keine?
Nee, noch gar nichts.
Wer hier angelt, der macht das aus Vergnügen. Das wenige, was hier an Land geht, ist für den eigenen Bedarf.
Alles klar.
Danke.
Danke, viel Erfolg noch. Ne?
Danke. Ciao.
Vom Strand aus kann man Gut Weißenhaus nicht sehen. Nicht einmal, wenn man den Blick von den Wellen für einen Moment abwendet und sich umdreht. Und selbst wenn der Deich nicht wäre, sähe man nur den Küstenwald. Aber direkt dahinter versteckt sich das Gut Weißenhaus mit Schloss, Nebengebäuden, Teich und Park und einer wechselvollen Geschichte bis heute.
Wir sind jetzt im sogenannten Vogelnest, dem Obergeschoss unseres Bootshauses, unser Strandrestaurant, Gelände Weißenhaus. Und wir sind im Standesamt, quasi ein paar Stunden nach der ersten Benutzung. Das Brautpaar sitzt mit der Gesellschaft noch unten. Hier hat man einen wunderschönen Blick. Wir sehen die Ostsee links und rechts, kilometerweit nichts außer uns und ein paar Fußgänger am Strand. Und genauso hatten wir uns das vorgestellt, einfach diese Landschaft auf sich wirken zu lassen und hier in die Landschaft reingebaut, sehr unauffällig, ein Top-Restaurant mit Café, Lounge, ganz gemütlich, ganz entspannt. Gucken wir von hier aus jetzt einmal die ganze Bucht rauf und runter.
Das Bootshaus hat schon eröffnet. Es ist ein Neubau in Holzoptik, verglast, direkt am Strand. Ein gehobenes Restaurant, ein, wie es sein Besitzer sagt, Beach Club mit California Cuisine. Sein Besitzer, das ist der Multimillionär Jan-Henrik Büttner. Er ist nicht nur Besitzer des Bootshauses, sondern des gesamten Gutes.
Ich habe das Gelände erworben im Oktober 2005 und dann hat es tatsächlich bis Mai 2012 gedauert, bis wir die erste Teileröffnung gemacht haben, nämlich dieses geniale Strandrestaurant hier mit 80 Innenplätzen und 200 Außenplätzen und einer tollen Lounge, Beach Lounge, quasi so eine Art Beach Club mit Lounge-Möbeln, Strandkörben. Dann haben wir daneben an noch unser DLRG-Häuschen für die DLRG und Außentoiletten. In 80 Meter Entfernung von hier können wir das sehen. Und dazwischen den inzwischen in Golden Gate orange angemalten Fahnenmast, der von der Kurzschule, die hier nach dem Krieg gewesen ist, wo die jungen Leute gelernt haben, wie man Segel setzt und solche Geschichten. So ein Mast gab es hier, der war so ganz verrottet. Den haben wir wieder auf Vordermann gebracht und wegen der Verbindung nach Kalifornien in genau der Farbe angemalt, die die Golden Gate Brücke hat.
Die Verbindung nach Kalifornien ist Büttner selbst. Dort hat er ein Büro und einen Wohnsitz. Dort wohnen seine Kinder. Büttner managt Risikokapitalfonds. Zuvor, in den 90ern, baute Büttner zusammen mit einem Partner den Online-Dienst AOL Europa auf. Nach seinem Ausscheiden bei AOL verklagten die beiden den Konzern vor einem amerikanischen Gericht auf Gewinnanteile. und bekamen schließlich 160 Millionen Euro. Und Büttner kauft ein Dorf in Ostholstein. Daraus soll kein Grand Hotel, nein, ein Grand Village werden, für Menschen mit höchstem Anspruch und dem nötigen Kleingeld. Für die eigene Entschleunigung taugt das Projekt bisweilen offenbar noch nicht.
Es würde funktionieren, wenn ich statt einem, ich sag mal, einen Spa zu bauen, einen benutzen würde. Aber also eine Entschleunigung kriegt man natürlich nur hin, wenn man nicht mit den ganzen Verantwortungen und Verpflichtungen dabei ist. Und hier ist natürlich alles wunderschön, auch für die Gäste, und wir machen alles das Beste. Aber hinter den Kulissen laufen ja unendlich viele Sachen ab. Insofern also zum Entschleunigen hoffe ich, dass ich vielleicht in 2 Jahren herkommen kann, wenn die gesamten Organisationen so weit stehen, dass ich selber da gar nichts mehr machen muss. Ich stecke in jedem Detail darin. Es gibt keine kleine Detailentscheidung, die ohne meine Zustimmung zu Einwirken und Auswahl zutrifft. Letztlich kann ich Ihnen zu jedem kleinen Bauteil und Bestandteil eine Geschichte dazu erzählen, wie das dazu gekommen ist, warum das so ist, wie es ist. Und das trägt also alles in jedem Detail meine Handschrift hier.
Die Treppe hinunter ins Restaurant. Unten in der Küche arbeiten bis zu 6 Köche. Es gibt kaum ein Hauptgericht unter 20 Euro. Der Küchenchef des Gutes, oder Chef de Cuisine, wie es hier heißt, hat schon für George Bush gekocht. Jan-Henrik Büttner hat sich ein paar Stunden Zeit für einen Rundgang genommen, die man auch braucht, um das ganze Gelände zu erkunden. Doch einen Moment noch will der Blick nicht weichen von den Wellen, vom Meer, von der Ferne.
Eine wilde Welle wogte eine Weile mit dem Winde auf dem weiten Meer, wiegte wütend sich mit jeder Woge einer winzig kleinen Welle hinterher. Denn die wilde Welle wollte wohl so gerne ohne diese kleine Welle sein, ohne Wind und all die anderen Wellen in der Wasserwüste ganz allein. Warum wollen wir nicht gemeinsam wogen, wand die kleine Welle leise weinend ein? Schau, der Wind und all die weißen Wolken wandern auch gemeinsam in die Welt hinein. Wäre es nicht eine Wohltat, wenn wir wüssten, wir sind nicht allein? Wohl wahr, erwiderte die wilde Welle und schlug wütend auf die kleine Welle ein. Denn im Leben ist uns eben leider vieles nicht gegeben, kann nicht sein und wird nicht werden, drum sei nicht so betrübt, wenn es mal nicht so geht. Eine wilde Welle wogte eine Weile mit dem Winde auf dem weiten Meer, wiegte wütend sich mit jeder Woge einer winzig kleinen Welle hinterher. Denn die wilde Welle wollte wohl so gerne ohne diese kleine Welle sein, ohne Wind und all die anderen Wellen in der Wasserwüste ganz allein. Doch im Leben ist uns eben leider vieles nicht gegeben, kann nicht sein und wird nicht werden, drum sei nicht so betrübt, wenn es mal nicht so geht. Eine wilde Welle wogte eine Weile mit dem Wind auf dem weiten Meer, wiegte wütend sich mit jeder Woge einer winzig kleinen Welle hinterher. Denn die wilde Welle wollte wohl so gerne ohne diese kleine Welle sein, ohne Wind und all die anderen Wellen in der Wasserwüste ganz allein. Noch im Leben ist uns eben leider vieles nicht gegeben, kann nicht sein und wird nicht werden, drum sei nicht so betrübt, wenn es mal nicht so geht.
Wir gehen jetzt gerade über den Deich und fanden ja schon den Strandbereich ganz toll. Jetzt gehen wir quasi ins Hinterland rein. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt 2 Häuser, die auch Hotelsuiten beherbergen. Und wenn Sie wollen, können wir uns die mal angucken. Das Marek, einer unserer Polen, die hier schon seit Jahren treu wohnen, beschäftigt sind und ihre Arbeit hier verrichten. Und ich bin Trecker, der darf natürlich noch übers Gelände fahren.
Wir gehen ein Stück die 300 Jahre alte Lindenallee entlang, die zum Gutshaus führt. Früher war hier Asphalt, Büttner hat ihn entfernen lassen, noch ist der Weg unbefestigt. Aber die Linden links und rechts des Weges zeugen von dem, was hier noch kommt. Jede einzelne Linde an der mehrere hundert Meter langen Allee wird von einem im Gras eingelassenen Strahler beleuchtet. Zu dieser Saison sollen die ersten Suiten gebucht werden können.
Die werden jetzt nächste Woche fertig.
Das erste Hotelgebäude steht unweit des Deiches.
Das war hier das sogenannte, das hatte mehrere Namen, dieses Gebäude. Alle Gebäude heißen inzwischen wieder, wie die Funktion früher war. Das ist jetzt in unserer Bezeichnung die Meierei. Also hier wurde Milch, Käse gemacht früher im Gut. Es lief aber auch mal unter dem Namen Holländerei, weil hier Holländer gewohnt haben. Es lief mal unter dem Namen Bischofshaus, weil hier mein Bischof gewohnt hat. Ein sehr großes Räterhaus, in das wir hier jetzt 11 Hotelsuiten reingebaut haben. Die kleinste hat 35 Quadratmeter. Insofern doch schon beachtlich. Und Sie werden sehen, wenn wir jetzt reingehen, wie die Zimmer sind, können Sie sich selbst ein Urteil machen.
Perfekt. Das ist das Wort, das Büttner gefühlt am meisten benutzt. Alles muss top sein, perfekt sein. Kein Wunsch offen bleiben. Büttner sieht im Übrigen nicht so aus, wie man sich einen Millionär landläufig vorstellt. Schlank, Blue Jeans, schulterlanges, gewelltes Haar, angedeuteter Mittelscheitel.
Ist ja immer so, auch ein, zwei Wochen vor Bezug glaubt man immer nicht, wie schnell das auch einmal geht, wenn dann erstmal alles drin ist. Aber wir sind hier schon fast fertig.
Schuhe können an, ja?
Ja, wir können Schuhe an. Wir können uns jetzt mal vielleicht, gehen wir gleich mal in die Nummer 7 rein. Das ist dann also hier, gibt es dann die Hotelcard, das ist alles bei uns ja so gestaltet. Es ist alles nach dem Motto Wohnen wie zu guten alten Zeiten, aber mit dem Service und Komfort von heute. Also Sie haben das Gefühl, Sie sind also in einer alten Bauernkarte, aber Sie haben den gesamten Komfort. Also Sie haben jetzt, wenn Sie die Tür schließen, hören Sie keine Tritte vom Flur. Sie haben eine Fußbodenheizung mit Eichendielen drüber. Und in dem Sinne haben wir alles sehr hochwertig eingerichtet und hier jetzt ein bisschen mehr im Neuengland-Style, weiß-blau in diesem Gebäude. Jedes Gebäude ist anders. Dann unsere etwas alt anmutenden Lichtschalter.
Die sind aber neu.
Die sind neu, ja. Das ist alles neu hier. Ja.
So, das gibt es wieder zu kaufen, sowas.
Ja, ja, das gibt es wieder zu kaufen.
Kenne ich ja von meiner Oma.
Ja, genau, eben. Das ist also alles so, dass man das eben, auch hier diese Öffner hier, hier hat man aber natürlich dann modernen Safe drin und hier ist die Minibar. Also alles, wie man es eben aus Hotels kennt. Aber alles so ein bisschen mehr im wohnlichen Landhausstil jetzt hier am Meer. Man sieht, die Möbel sind blau-weiß, da ist noch ein bisschen Staub drauf, das wird natürlich dann alles sauber gemacht.
Die backsteinene Meierei ist eines von 30 Häusern des Gutes. Die Hälfte davon soll Hotelsuiten beherbergen. Am Ende sollen auf dem Gelände 200 Suiten mit 500 Betten entstehen.
Hat dann hier seine eigene Terrasse, hier sieht man wieder über den Deich kurz das Bootshaus, man sieht die Ostsee, die Bäume sind noch nicht grün, das wird natürlich dann alles sehr, sehr kuschelig. Wir haben Gartenanlagen, alle neuen Pflanzen sieht man hier schon angelegt. Jeder hat so seine eigene kleine Terrasse. Also das Gefühl soll sein, ich bin in meinem Ferienhaus quasi. Ich kann mir auch mein Essen aufs Zimmer bringen lassen, ich kriege mein Frühstücksbasket oder ich kann einfach mal 20 oder 50 Meter jetzt im Bootshaus gehen zum Frühstücken. Ich habe Minibar, ich habe 24 Stunden Roomservice, ich kann meine Wäsche waschen lassen. Also alles, was ich vom Fünf-Sterne-Hotel kenne, habe ich hier.
Ja.
Ostholstein ist strukturschwach und lebt unter anderem vom Tourismus. Und war schon immer die Badewanne der Hamburger. Büttner ist übrigens selbst Hamburger, bewohnt eine Mietwohnung in der Hafen City. Und Gut Weißenhaus soll, so könnte ein Klischee lauten, ein Refugium für reiche Hanseaten werden. Es sei aber nicht so, dass sich das hier nicht jeder leisten könne, sagt Büttner. Jeder ist da natürlich relativ.
Also ich sag mal, wir fangen an, die günstigsten Zimmer können wir uns gleich mal angucken. Außerhalb der Saison liegen bei 100 Euro pro Person pro Nacht, also mit 200 Euro. Mit allem inklusive, bis auf das Abendessen, inklusive Frühstück, inklusive Spa-Benutzung, inklusive Minibar. Also alles, wo normalerweise die Hotels immer noch mal abkassieren. Das wollen wir alles nicht aus eigener Erfahrung. Ich mag das nicht, wenn man hinterher feststellt, was man noch alles bezahlen muss. Also es gibt einen Preis und das günstigste Zimmer eben für zwei Personen 200 Euro. Gut, man kann natürlich auch dann die Grafensuite im Schloss dann mit allem drum und dran und eigenem Spa-Bereich und so weiter für 1.000 Euro die Nacht auch buchen. Ja. Aber man kann auch einfach nur aufs Gelände kommen und hier eine Currywurst essen, am Bistro für 3 Euro.
Also gibt es hier Currywurst?
Ja, super Currywurst. Ich sagte ja, meine Handschrift, mein Ziel ist bei allem immer Top-Qualität. Bester Kaffee, beste Currywurst, bestes Wohnen, bester Spa, alles muss top sein.
Auf 75 Hektar Gutsgelände. 6 bis 7 Kilometer müsste man gehen, wenn man das Gut umrunden will. Das Gelände soll autofrei werden, wenn der Hotelbetrieb startet. 1.000 Parkplätze hat Büttner errichten lassen. Wer die großen Entfernungen zwischen Schloss, Spa, Veranstaltungsscheune, Bootshaus und seiner Suite nicht laufen möchte, der kann in beheizte Elektroautos steigen, die im Viertelstundentakt alle Ecken des Geländes anfahren sollen. Das Gelände, versichert Büttner, bleibt aber öffentlich zugänglich für alle.
Und ansonsten sind aber bestimmte Bereiche, sag ich mal, also Hotelgästen vorbehalten. Also dass wir verhindern, dass jetzt irgendwelche Touristen jetzt hier am Fenster stehen und reingucken, wer jetzt hier gerade ist. Also das wird nicht passieren, weil die sind natürlich schon abgegrenzt. Aber durch das Gelände selber, durch bestimmte Teile des Parkes, natürlich am Strand und können Leute durchgehen. Also da haben wir ein tolles Konzept auch mit der Gemeinde etabliert, dass das hier alles ineinander greift. Also dass man jetzt keine Abgrenzung vornimmt, künstlicherweise. Und insofern ist das Gelände für jeden so nutzbar. Und wer sich einfach im Rahmen des Normalen durchgeht und verhält, sage ich mal, der kann hier alles machen, was er gerne möchte.
In einigen Ecken zwischen Bäumen und dem lockeren Buschwerk liegt Gerümpel. Ein altes, verfallenes Plumpsklohäuschen illustriert, wie es hier vor Jahren an vielen Ecken ausgesehen haben mag. Wir gehen die Lindenallee weiter hinauf am Teich vorbei. Noch ist vieles unfertig, einige Häuser noch in ihrem alten, morbiden Zustand, andere bereits entkernt.
Hier hat der Gärtner früher gewohnt, der ist ja auch mein Jahrgang, Bernd Späth hier.
Bernd Späth ist der Gärtner von Gut Weißenhaus. Bis 2005 beim Vorbesitzer Graf Erik von Platen-Hallermund, seit 2005 bei Büttner. Schon sein Vater war hier Gärtner. Bernd Späth steht vor dem Gärtnerhaus, in dem seine Eltern lebten, in dem er groß geworden ist. Hineingehen mag er nicht.
Wir haben die rechte Seite bewohnt, das ist das Gärtnerhaus. Dann haben wir hier zum Beispiel, das ist auch die Künasteiche, das war der Lehrchef von meinem Vater in den 30er Jahren, die ist 1913 gepflanzt worden und das ist so ein Ensemble, was glaube ich für mich so ein bisschen zusammengehört, diese schöne Eiche und dieses Haus. Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man davor steht, man hat da 45 Jahre drin gelebt und jetzt ist es entkernt. Und es ist ein etwas komisches Gefühl.
Ich wohl, wie wir noch Kleinchen haben, da wäre die Welt so groß, wie selten ob den Steinchen haben. Weißt noch, wie Norbert saut, an heben Seil des stille Mond, wie Segen, wo er lebt, und snacken, wo de Himmel hoch, und wo de saut wohl deib. Weiß noch, wo still dat wir hier haben, da rühr kein Blatt an Baum. So ist dat nun nicht mehr hier haben, als höchstens noch in Traum. Ach nee, wenn du de Schäfer summ, allein entwieder fällt. Nicht wohl hier haben, dat wir ein Traum. Der einzigste auf der Welt. Mit immer in der Schummertit, denn warnt mich so zur Mut, denn löppt mit langs den Rüch so hit, als damals bieten sollt. Denn dreig mi so hastig als wär ich nicht allein. Doch eins, was ich find, je han,
dat is Ixtor und Wayne.
Ja, ich lebte immer in dem gleichen Haus. Meine Geschwister würden jetzt sagen, ich bin da nicht drin geboren. Die sind noch hier Hausgeburten gewesen. Ich musste 2 Tage nach Oldenburg und habe von da an dann da immer gelebt, außer während der Bundeswehrzeit, da ist man halt mal kaserniert, und habe eigentlich immer hier auf Weißen Haus gelebt, geschlafen, außer im Urlaub. Mein Kinderzimmer war eine Etage höher, auf der anderen Seite das kleine, da ist so ein kleines Fenster drin. Also das war mein Kinderzimmer, vorne war die Stube, hier war die Speisekammer, dahinter war die Küche. Das hier war das Zimmer meiner Eltern, Badzimmer. Bis hier ging unsere Wohnung. Und auf der Südseite waren praktisch Wohnzimmer und so weiter. So ein richtig kleines Haushalt mit kleinen, doch relativ kleinen Räumen. Ja.
Bernd Späth ist im Dezember 2011 das erste Mal in seinem Leben umgezogen. Büttner hat für ihn ein anderes Haus auf dem Gelände herrichten lassen. Dort hat er ein lebenslanges Wohnrecht. Ein Schritt von kaum Komfort.
Auf mehr Komfort. Aber man lernt, Komfort ist zu schätzen, wenn man ihn hat. Vorher ist es eine Normalität, dass man halt Feuer anmacht, dass man 2-3 Stunden auch mal warten muss, bevor es richtig warm ist. Also jede Zeit hat ihre tollen Seiten und die meisten Leute, die kennen sowas nicht mehr. Und man lernt es dadurch schätzen, dass man es mal anders gekannt hat.
Das Haus, das er jetzt bewohnt, ist zentral beheizt. Einen Kamin hat er sich trotzdem einbauen lassen. Bernd Späth ist der einzige Angestellte auf Gut Weißenhaus, der schon vor Jan-Henrik Büttner hier war. Und ist damit ein Bindeglied zwischen gestern, heute und morgen. Und unersetzlich kennt er doch das Dorf wie kaum ein anderer, jeden Strauch und jedes Rohr.
Also ich muss sagen, was da jetzt passiert ist in 4, 5, 6 Jahren, das ist in den 45 Jahren nicht passiert. Klar, weil man es auch einer anderen Verwendung zuführen möchte und so weiter. Ja, es tut sich halt was. Weißenhaus wäre sonst irgendwie wann eingewachsen. Das wäre in einen bonrösen Schlaf verfallen.
Stattdessen hektische Betriebsamkeit. Kleinere und größere Baustellen an jeder Ecke. Die weißen Dienstwagen der Angestellten, kleinere und größere, fahren auf dem Gelände auf und ab. Gelegentlich auch Büttner mit seinem schwarzen Aston Martin. Im Bootshaus wird ein- und ausgegangen, sich mit Geschäftspartnern getroffen. Später sollen alleine für die Warenlieferung täglich 15 bis 20 Lkw das Gut anfahren. Auch Bernd Späth hat heute mehr zu tun als früher.
Ja, es gibt mehr zu tun als damals, weil die Anlage, die vergrößert sich. Es ist eine Anlage auf 75 Hektar. Wir haben nachher, schätze ich mal, so 80.000 Quadratmeter Gras zu mähen. Wir kriegen wieder den Rosengarten hier hinter der Mauer. Das sind natürlich sehr pflegeintensive Sachen. Und um die ganzen Apartmenthäuser, ja, die Straßen müssen unterhalten werden. Und das gehört da alles dann halt mit dazu, die ganze Außenanlage. Und das ist dann doch schon ein bisschen größer und auch, glaube ich, eine kleine Herausforderung.
Und die Bienen. Bernd Späth ist nämlich auch Imker. Auch das eine Tradition. Er hat von seinem Vater nicht nur die Arbeitsstelle und die Wohnung übernommen, sondern auch die Bienenvölker.
Ja, der Lehrchef von meinem Vater, der von der Eiche, der Herr Künners, da hat er auch die Bienen hier. Also der Gärtner hat hier immer die Bienen betreut. Und wir waren 4 Kinder zu Hause. Da hat man dann auch gerne das so mitgenommen, dass es mal was Süßes gab. Man hat selber Honig gehabt. Und es hat halt eine Tradition. Es ist immer der Gärtner gewesen. Und das macht mir Spaß, es ist Natur. Und es ist eine Tradition, die man dann halt auch gerne fortsetzt.
Die Bienen sind etwas quer ab vom Gärtnerhaus, dort, wo der Wald anfängt. Sie haben Bleiberecht. Bernd Späth wird sie weiter betreuen, wird seinen Honig in der Region verkaufen. Und vielleicht werden auch die wohlhabenden Gäste seinen Honig zu schätzen wissen. Manches ändert sich eben nie, auch nicht auf Gut Weißenhaus.
Ja, und hier sind wir jetzt bei den Bienen. In der ersten Reihe stehen die Ertragsvölker, dann stehen hier vorne ein paar Ableger, also Ersatzvölker. Und das betreibe ich mit meiner Schwester zusammen. Das sind 35 Völker.
Das sind wie viele Bienen?
Boah, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich schätze, so aufsteigende Form ist so bis ungefähr Johanni. Also bis so Anfang Juli. Und da hat man dann so, schätze ich mal, nachher, einige sagen 40.000, 50.000, andere sagen 70.000. Ich gehe so von 35.000, 40.000 aus pro Volk, ja.
Das sind insgesamt 1.400.000 Bienen.
Hier kann man es hier hinten sitzen. Hier sitzen die Bienen. Wenn ich jetzt ein bisschen, wenn sie ihr Mikro ranhalten, die sitzt noch sehr eng. Das ist noch zu kalt. Sie haben sich dies hier noch nicht gereinigt. Und sie sind halt noch sehr klamm, das sieht man auch. Aber sie schlafen nicht, sondern sie nehmen im Winter ihr Fressen auf. Ich muss jetzt mal. Kommen Sie bitte hier hinten lang. Vorne sind die Fluglöcher. Das weiß ich.
Bernd Späth öffnet den Deckel eines Bienenvolkes.
Ja, das ist jetzt. Es ist wieder sehr kalt. Ich darf jetzt hört man es so ein bisschen. Gehen Sie bitte. Nee, das wird heute nichts. Das ist noch zu kalt. Bei Ihnen hängt eine im Mikro. Nehmen die mal raus. Komm mal weg da.
Bernd Späth, rundes, freundliches Gesicht, Pullover und Käppi, strahlt norddeutsche Gelassenheit aus. Typische norddeutsche Gelassenheit. Das immer wieder vorgebrachte Klischee, dass der Norddeutsche verschlossen und kühl ist, sich hinter der harten Schale aber ein weicher Kern verbirgt, ist ja so falsch nicht.
Ich glaube, wir sind ein sehr bodenständiger Menschenschlag. Vielleicht manchmal, das behaupten alle, glaube ich, so oder viele, dass man ein bisschen stur ist. Ich glaube, das bin ich aber wirklich. Oder man ist nicht stur, man ist beharrlich. Und das ist natürlich eine Sache. Wir sind jetzt nicht so offen wie Leute in Süddeutschland oder in Mitteldeutschland, die da Karneval feiern und machen und tun. Aber es ist halt ein anderer Menschenschlag. Ich glaube, man wird auch von seiner Umwelt geprägt. Wir haben es hier ein bisschen kühler, wir haben ein bisschen Wind immer. Und ich glaube, das macht die Leute auch so ein bisschen, vielleicht manchmal auch ein bisschen spröder.
Und genau darum wundert es schon ein wenig, dass Büttners Projekt in der Region nicht polarisiert. Ein Hotel für die oberen 10.000, eine Gesellschaft, an der man selbst nie teilnehmen kann. Und das an so einem gewachsenen Ort. Doch entstehen viele Arbeitsplätze und das in einer strukturschwachen Gegend. Und vielleicht war es die Rettung von Gut Weißenhaus vor dem Verfall. Denn nur, was sich verändert, bleibt.
Klar, für die Leute ist es zum Beispiel, wo wir jetzt drauf gehen. Das war früher so die Durchgangsstraße zum Strand. Die wird ja irgendwann zugemacht. Dann können wir ja also auch so weitergehen auf der Straße. Sie müssen nur aufpassen, wenn ich mit dem Trecker komme. Da müssen Sie schnell beiseite springen. Nein, das war jetzt ein Gag. Moin, moin. Und das stört natürlich die Leute so ein bisschen, weil sie werden irgendwie eingeschränkt, meinen sie.
Bernd ist einer der gut 2 Dutzend alten Bewohner von Weißenhaus. Alle dürfen bleiben, auf Lebenszeit. Wie bisher für 3 Euro pro Quadratmeter.
Es sind halt sehr viele Senioren hier, die mal für den Grafen gearbeitet haben. Und die bleiben hier auch wohnen. Das ist also, das hat Herr Büttner auch mal gesagt. Und das ist bisher auch so gewesen. Und ich schätze, das bleibt auch so. Und die Leute, die wohnen hier natürlich auch gerne. Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen, sagt man. Ja, die wohnen halt hier auch schon dann 40, 50, 60 Jahre. Ne?
Wer hier mal gewohnt hat oder wohnt, kann hier wohnen. Also es ist ja sowieso so, dass Kauf nicht Miete bricht. Insofern gibt es da gar keine Diskussion. Es ist nur so, dass man eben diese nicht weiter vererben kann. Also wenn man dann sozusagen nicht mehr dort wohnt oder auszieht oder was auch immer, dann wird das Gebäude der Nutzung zugeführt, die wir dafür geplant haben. Wir haben natürlich einige Fälle gehabt, so 2, 3, wo wir mit den Leuten auch verhandelt haben. Es hat eben zum Teil dann auch ein bisschen Verhandlung erfordert und auch ein bisschen Geldzahlung natürlich, damit man da so die Gebäude auch nutzen kann, die wir hier nutzen wollten.
6 Millionen oder so hat ihn das gut gekostet, sagt Büttner. Genau weiß er das anscheinend gar nicht mehr. Das 10-fache wird er investiert haben, bis alles einigermaßen funktioniert. 3000 LKW-Ladungen Erde sind hin und her geschaufelt worden, damit das Wasser ordentlich abfließt. Ein neues Blockheizkraftwerk versorgt das Gelände mit Wärme. Schmutzwasser wird in eigenen Anlagen geklärt. Jede kleinste Baumaßnahme ist mit dem Denkmalschutz abgestimmt und Büttner, so meint man, hatte jede Schraube schon selbst in der Hand.
Es ist wahnsinnig viel geschehen, aber es ist auch noch wahnsinnig viel zu machen. Wir kommen jetzt eben hier auf den Platz, von dem ich eben gesprochen habe, mit den 6 Gebäudegruppen. Und Sie sehen, wie schief dieses Gebäude ist. Nicht? Sie sehen da hinten das Fenster. Und auch allein hier, wenn man sieht, die Außenansicht, da sieht man links sind die Originalfenster, 4 drin. Hier rechts sind ganz komische neue Fenster gemacht. Haben wir mit dem Denkmalschutz gesprochen, dass wir die alten Fenster hier wieder reinbauen können. Dahinter ist ein Fenster, was fehlt. Da hatten die einfach so einen Ölheizungstank hingestellt. Also, und die Familie Mehnert wohnte dann oben im Dachgeschoss.
Das Haus, in dem Familie Mehnert wohnte, die ich später noch besuchen werde, ist das Kavaliershaus. Es liegt am Ehrenhof rechts des Schlosses. Hier weitet sich der Blick, das Schloss thront in der Mitte. Locker umgeben weitere Gebäude den Hof. Büttner geht zielstrebig und etwas rastlos auf die andere Seite des Platzes.
So, hier kommen wir jetzt zu einem Gebäude. Kann man sich kaum vorstellen, aber Sie haben ja gesehen, wie die anderen Gebäude ausgesehen haben. Nachdem ich das Gelände gekauft habe, habe ich das Gebäude gefunden. Oh, guck mal, hier ist noch ein Gebäude. Was machen wir hier mit denn? So sah das hier aus. Völlig eingefallen. Das ist die alte sogenannte Stellmacherei. Also hier hat der, wissen Sie, was ein Stellmacher ist? Der hat die Karosserien gemacht für die Kutschen. Ja? Also quasi sowas wie Audi oder sowas heute. Der hat also quasi so die Räder gemacht und der hat also hier sein Handwerk betrieben. Und das haben wir also auch im historischen Stil wiederhergestellt. Und das war also, Sie haben eben das Backhaus gesehen, das war hier in viel schlechterem Zustand. Und jetzt gucken wir mal, was wir daraus gemacht haben.
Die Suiten in der Stellmacherei gehören zu jenen 30 Suiten, die noch in diesem Jahr eröffnet werden sollen.
So, hier kommen wir also in den Hotelflur. Und Sie sehen vom Stil her ganz anders als die Meierei, Landhausstil, aber Sie sehen auch die ähnliche Qualitätslevel. Ja? Sie sehen hier also ganz toll hier diese 4 Millionen Jahre alten Fossiliensteine, quasi die Dusche, aber eben alles perfekte Regendusche und dann hier ein Kamin, hier eine Küche und wenn Sie hier rausgehen, haben Sie Ihre eigene Terrasse. Dieses geht sogar mit dem eigenen Jacuzzi. Also richtig nett. Ja, hier kann man sich's nett machen.
Immer unvorstellbarer wird das alles hier. An jeder Ecke wird auf höchstem Niveau investiert und gebaut. Wie kann das alles funktionieren mit 200 Suiten? In der Mitte des Schlosshofes ein Brunnen. Über den Hof verteilt grüne, unauffällige Plastikpilze im Boden. Büttner erklärt, dass das Lautsprecher sind, durch die leise Musik die Sinne beflügeln soll. Passend zu der Veranstaltung, die gerade in der Redscheune gegeben wird. In der Redscheune, dem ehemaligen Jungviehstall, finden schon jetzt Veranstaltungen statt. Lesungen, Konzerte, Theater, an denen auch die Menschen der Region teilhaben können und sollen.
Das ist eigentlich zusätzlich so geplant, dass eigentlich immer was los ist hier an Kulturveranstaltungen. Dass man auch, wenn man hier Gast ist, kann man diese Sachen auch umsonst mitbenutzen. Das ist dann also im Zimmerpreis mit drin. Aber im Moment sind natürlich ausschließlich externe Gäste, die das sich angucken, die im Grunde in der Zukunft zusätzlich zu den Hotelgästen kommen sollen. Und dass das jetzt allein schon ohne Hotelgäste schon was ausgebucht ist, natürlich umso besser.
Zu den Veranstaltungen, sagt Büttner, kommen Gäste aus weitem Umkreis, teilweise aus Kiel und sogar aus Hamburg.
Aber hier gehen wir quasi wieder in den, ich sag mal, inneren Außenbereich.
Mach mal eben kurz Licht, dann komme ich ja wieder hoch. Der Zwischenboden ist in Abstimmung mit dem Denkmalschutz durch eine aufwendige Glaskonstruktion ersetzt worden. Die Besucher können während der Veranstaltungen in das beleuchtete Innere des Reddachs blicken.
Verrückt. Ne? Das ist schon verrückt.
Hat was, ne?
Ja.
Aber das ist für mich, sieht das so aufwendig aus. Ich habe so das Gefühl, sowas kann doch nie wieder reinkommen, oder?
Also das ist das Schöne, natürlich wird es wieder reinkommen, weil den Betrieb hier zu machen, natürlich wird der profitabel machen. Aber das Gute ist, es muss gar nicht das ganze Geld in einer kurzen Zeit wieder reinkommen, weil ich habe ja nicht vor, das wieder zu verkaufen oder das ganze Geld zurück irgendwie zu zahlen, sondern es ist ja eben so, dass hier auch viel Eigenkapital drin steckt und es reicht mir ja schon, wenn dieses Eigenkapital hier drin steckt und ich sag mal gut verzinst wird in dem Sinne. Insofern wird auf jeden Fall also von der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dauert das nachher vielleicht 14, 15 Jahre, bis alles wieder zurückgezahlt ist. Aber das ist im Grunde genommen egal, ja, weil das ist ja eine Anlage und gerade in Inflationszeiten ist es ganz gut, Grund und Boden zu haben, sag ich mal. Und insofern ist das eine sehr gute Geldanlage hier auch.
Wenn Sie schnell und viel Geld hätten verdienen wollen, hätten Sie sowieso was anderes gemacht, oder?
Das habe ich ja gemacht vorher. Und es ging ja darum, wie man sozusagen verdientes Geld vernünftig anlegt. Und da habe ich mir eben dieses Gut ausgesucht. So, dann gehen wir wieder runter.
Gleich nebenan hat Büttner ein gleich großes Amphitheater im Freien errichtet, sodass Veranstaltungen auch draußen stattfinden können. Wir gehen zurück zum Schloss, derzeit nicht begehbar, Baustelle. Dort werden neben den teuersten Suiten für 1000 Euro die Nacht ein Gourmet-Restaurant, ein Kino, ein Billardraum und im Keller eine Weinbar entstehen. und ein Tunnel zum Spa, der derzeit im Kutscherhaus nebenan entsteht.
Ich bin immer für Anregungen offen von allen. Und wir hatten einen Top-Hoteldirektor hier zu Besuch und der hat uns ganz klar empfohlen, auch, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, also ich buche da gar nicht, erst wenn ich nicht mit dem Bademantel sozusagen zum Spa-Bereich gehen kann. Wenn man dann hier ist, wird man sehen, auch vielleicht will ich doch lieber am Strand wohnen und lass mich dann dahin fahren mit dem E-Card. Aber dass man die Möglichkeit anbieten kann und für die Hotelgäste eben diesen Tunnel hat, dass ich also sage, mein Zentralkomplex ist, mir ist egal, wenn ich da hingehe, gehe ich ins Schloss und brauche ich das Gebäude nicht zu verlassen, weil ich für nichts, ich kann da frühstücken, essen, Gourmet-Restaurant, abhängen, Kino, Spa, alles in dem Gebäude. Muss ich das ganze Dorf nicht erkunden, kann ich das hier machen. Und dafür ist der Tunnel gebaut.
Jan-Henrik Büttner ist übrigens auch ein Kind der Region. Seine Eltern fuhren Wochenende für Wochenende mit den Kindern in ihre Ferienwohnung in der Nähe. Vielleicht ist er schon damals als Kind dem Gärtner Bernd Späth begegnet. Beide sind Ende 40.
Damals war es eben so, dass als ich Kind war, meine Eltern hier mit dem Auto langgefahren sind. Das Schloss war sowieso unzugänglich, da wohnten irgendwie Leute drin, die Grafen, glaube ich. Und dann sind wir da zum Strand gefahren und haben einfach am Strand, einfach ganz normal den Strand genutzt. Da war auch noch kein Bootshaus, da war diese Imbissbude. Und dann, als meine Kinder klein waren und wir aus USA hier öfter mal Besuch waren bei meinen Eltern, haben wir dann im Schlossgarten, hatten die Grafen inzwischen ein Erdbeercafé eingerichtet, haben Erdbeerkuchen gegessen. Und das war eben im Jahr 2005, als meine Mutter mir sagte, die wollen das wohl verkaufen. Das stand in der Zeitung und lass uns doch nochmal einmal Erdbeerkuchen essen gehen, bevor das hier zumacht. Und sagen wir mal, übertragen ist es ein teurer Erdbeerkuchen geworden aus dem Ganzen.
Ich hasse die gläserne Bläue des Himmels, die nie müde Sonne, die alles entdeckt. Ich hasse die flimmernde Hitze des Südens, den graslosen Felsen, der lustlos sich streckt. Schenk mir die drohenden Farben des Nordens, die tropfende Stille der schneelosen Nacht. Schenk mir die ängstlichen Lichter des Morgens, das Knistern der Dünen, den Sturm, der laut lacht. Schenk mir den klirrenden Atem der Kälte, die nahtlosen Schnüre des Regens am Meer. Schenk mir den Nebel, der alles entstellte, die tiefschwarzen Nächte und Wolken wie Teer. Gib mir noch einmal den Strand meiner Kindheit mit Muscheln und Bernstein auf trockenem Weiß. Gib mir den salzigen Wind meiner Ostsee, das Jammern der Möwe, die hoffnungsvoll kreist. Gib mir die Molen mit moosgrünen Beinen und Wellen, die singen ihr endloses Lied. Gib mir die Farben, die still sich vereinen, den Atem der Kindheit, der lautlos entflieht.
Guten Morgen, Frau Mehnert.
Morgen. Wollen Sie reinkommen oder soll ich draußen?
Ach, wenn ich keine Umstände mache.
Können Sie rein.
Tach.
In die Küche.
Danke.
Frau Mehnert bittet mich herein. Wir setzen uns in die Küche. Frau Mehnert wohnt seit über 50 Jahren in Waisenhaus.
Viele Leute, alle Häuser waren bewohnt. War schön. Ne? Hier waren mindestens so 20 Kinder. Und wenn der Teich gefroren war im Winter, das war so schön hier. Oder auf dem Hof, was da die Kinder gespielt haben. Jetzt sind hier ja keine Kinder. Ne?
Die Mehnerts haben im Kavaliershaus gewohnt, gleich neben dem Schloss. In den Anfangsjahren hatten sie noch ein Plumpsklo. Da konnte man die Tür offen lassen und über den Schlossdeich schauen. Es kam ja keiner.
Schön, da wohnten unten auch noch Leute und wir haben oben gewohnt. Wir mussten immer eine Treppe hoch. Man musste ja noch mit Holz heizen. Es gab ja keine Heizung, so wie hier jetzt. Dann hatten wir einen Garten, da mussten wir ein bisschen, wo Bernd seine Bienen hat, da noch ein bisschen weiter längs, da haben wir unseren Garten gehabt. Und da sind wir immer hingegangen, wenn das schön war. Eine Kanne Kaffee mit, da haben wir da schön gearbeitet. Mit Kartoffeln, da hatten wir Hühner, da hatten wir Enten, da hatten wir alles, die Stelle, ne? War schön.
Anfangs konnte sich Frau Mehnert nicht so recht damit anfreunden, dass das Gut verkauft wird. Doch es stellte sich bald heraus, dass es weitergeht in Weißenhaus. Und das mit ihr und den anderen weißen Häusern.
Zuerst war es so ein bisschen, aber jetzt nicht mehr, gar nicht. Wir haben das hier schön, sage ich, und das tut eigentlich weh, wenn man da vorbeigeht. Ich gehe auch nicht so oft darunter. Da bauen die ja auch um, da ist alles rausgerissen, das war ja auch, das hätte eine gute Tages, wäre das sowieso nicht mehr gegangen da, ne? Hätten wir da nicht mehr wohnen können. Die Treppe war nicht mehr gut, da war so viel, die Fußböden und dann so dünne Wände und wenn sie denn geheizt haben und der strenge Winter, das wurde dann nicht warm und können sich ja vorstellen, in der Küche hat man geheizt, in der Stube, das andere war alles kalt, ne?
Auch Frau Mehnert wohnt jetzt in einem anderen Haus im Dorf, das Büttner sanieren ließ, wie die übrigen Weißenhäuser Urgesteine auch. Die werden aber immer weniger.
Es sind viele gestorben, jetzt ist wieder einer gestorben, es sind ja nicht viel, hier wohnen ja nicht viele Leute mehr. Gucken Sie mal, wir hier, da der Herr nebenan, der ist auch alleine. Auf der anderen Seite sind auch zwei Frauen, die haben auch keinen Mann mehr. Und dann hier runter sind auch noch mal drei Frauen, die keinen Mann haben. Ganz hinten ist noch eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Aber das alles. Und in dieses Haus wohnen ja die Arbeiter alle, die hier so vom Büro und die Polen, ne, die immer hin und wieder mal nach Hause fahren. Ne, das ist das, was nicht mehr so ist.
Ein Dorf im Dornröschenschlaf. Und Jan-Henrik Büttner ist der, der es wachküsst. Für Frau Mehnert ist Büttner einer der ihren geworden.
Und Herr Büttner kommt ja aus in Ehlersdorf, war er ja, als Kind. Und da komme ich auch her, da bin ich auch groß geworden. Und meine Schwester, die hat da lange gewohnt, die kannte Herr Büttner. Aber ja im Nachhinein, erst wie er hier nachher, da wusste sie, wer das war. Er war ja damals mit seiner Schwester klein. Und meine Schwester hat so ein Haus nebenan, die haben so eine Ferienwohnung gehabt, sind die immer zum Wochenende mit den Eltern, Herr Büttner und seine Schwester. Da hatte Herr Büttner auch eine Katze, die hat er dann im Kinderwagen, so einen kleinen Wagen, immer spazieren gefahren. Das war so niedlich, ne? Da war er vielleicht so, sie meint so 8.
Manch einer in der Gegend hat eine Geschichte zu erzählen von dem kleinen Jan Hendrik, der hier als Kind die Wochenenden verbracht hat. Manches davon mag Dichtung sein, manches Wahrheit. Ein schlechtes Wort über ihn hört man hier aber nicht.
Und da haben wir gedacht, oh, nun wird's schön. Und dann kam er ja auch mal. Und wir haben ja da, war ja auch das Büro, wissen Sie, nachher, wo Herr Büttner auch immer war. Und da haben wir uns ja auch oft gesehen. Und dann war er ja wieder in Amerika, und dann kam er ja. Und da haben wir uns so angefreundet. Und das war so schön. Wenn er kommt, ich habe ihn gesehen neulich, aber ich wollte nicht rausgehen. Er fasst mich immer um, denn und er ist ganz lieb.
Mit der neuen Zeit, die in Gut Weißenhaus angebrochen ist, hat sich Frau Mehnert arrangiert. War sogar schon einmal im Bootshaus, allen Berührungsängsten zum Trotz.
Doch, ja. Wenn das alles schön fertig ist, wir beide waren auch schon mal im Bootshaus da unten, da hat Herr Büttner gesagt, waren Sie schon mal im Bootshaus? Nein. Da gehen Sie jetzt mal hin und Sie sagen, das geht auf meine Rechnung. Da gehen Sie jetzt hin, sagt dann er, sagt mein Mann, das wollen wir nicht. Doch. Das machen Sie, sagt er. Ne? Und dann sind wir beide hingewiesen. Dann hatte ich ihn mal gesehen, habe ich gesagt, schönen Dank für diese Einladung da. Ne? Da haben wir da Kaffee getrunken, wir beide. Und nee, ist sehr schön.
Thank you. Ich fahre auf das Gut Friederikenhof, ein Meierhof von Gut Weißenhaus. Hier wohnt der Vorbesitzer. Friederikenhof, nur wenige Autominuten entfernt, ist ein typisches norddeutsches Landgut mit Scheunen, Ställen und einem Herrenhaus aus rotem Backstein. Rund um Felder, hinter einem kleinen Hügel, vermutlich das Meer.
Schönen guten Tag. Bin ich richtig bei Herrn Erik Graf von Platen-Hallermund hier?
Ja.
Das ist schön.
Kommen Sie rein.
Dankeschön. Ich habe ein bisschen schmutzige Schuhe.
Trinken Sie ab und dann gehen wir alle
rein. Erik Graf von Platen-Hallermund war in 10. Generation Besitzer von Gut Weißenhaus. Seit 1739 waren Schloss und Gut im Besitz der Grafen von Platen.
Das war sicherlich ein schwerer Schritt, denn man muss sich vorstellen, ich war die 10. Generation, die Weißenhaus besessen hat. Und man kann sich ja vorstellen, eine Generation ist ein Kettenglied. Und das ist bei mir gerissen. Und das hat mir natürlich sehr wehgetan. Ich bin dann nachher doch sehr erleichtert gewesen, dass ich den Betrieb aufgegeben habe, weil ich gemerkt habe, dass die Nachfolger den Stil gerne weiter verfolgen. Und ich bin auch überzeugt, dass ihnen das gelingen wird.
Sein Vater hat im Schloss Weißenhaus gewohnt. Erik Graf Platen selbst, 1939 geboren, ist im Schloss aufgewachsen.
Ich habe dann natürlich über die Kriegsjahre dort gewohnt mit meinen Eltern. Und nach dem Kriege sind dann zuerst die Vertriebenen aus dem Osten gekommen und die Ausgebombten in Berlin und Hamburg. Und diese Menschen haben meine Eltern natürlich auch sehr gerne aufgenommen, weil sie auch dankbar waren, dass sie ihren Betrieb und ihre Heimat nicht verloren hatten.
Die Einwohnerzahl von Weißenhaus stieg von 60 Einwohnern nach dem Krieg auf 200 Einwohner 1950, erzählt der alte Graf. Überhaupt hat er viel zu erzählen und findet kaum mehr ein Ende, wenn er mal angefangen hat.
Aber die meisten sind dann 1951 nach Baden und Württemberg und ins Rheinland umgesiedelt worden. Die fanden natürlich hier keine Arbeit. Sie haben dort Arbeit gefunden, sie haben dort sich Häuser gebaut und ab und zu kommen noch welche von ihnen und wollen gerne erzählen, wie es ihnen ergangen ist und wollen natürlich auch sehen, wie es in Weißenhaus weitergeht. Die kommen bis heute noch so in einem Urlaub mal oder mal auf der Durchreise. Dann stehen sie hier vor der Tür und dann erzählen wir uns aus alten Zeiten, was so alles in Weißenhaus gewesen war.
Der Graf und seine Frau wohnen zwar in einem repräsentativen Haus, es sind aber ganz normale, nette Leute, denkt man, wenn man sich nicht genau vorstellen kann, was es bedeutet, adelig zu sein.
Als ich 10 Jahre alt war, hat mein Vater mich nach meinem Geburtstag zu sich gerufen und hat mir wirklich etwas Wesentliches erzählt. Er hat erst mal gesagt, du bist überhaupt nichts Besonderes, du bist genau so wie jeder andere Mensch. Aber die Umwelt erwartet mehr von dir, als du vielleicht denkst oder als du vielleicht auch kannst. Und sei bescheiden, sei freundlich, höflich, hör den Leuten zu und versuche, die Menschen so zu behandeln, wie du auch selber gerne behandelt werden willst.
Noblesse oblige, Adel verpflichtet eben. Aber wozu? Vielleicht zu vorbildlichen Verhaltensweisen der gesellschaftlich Höhergestellten, zu noblem Handeln.
Ich war gerade aufs Gymnasium gekommen. Auf jeden Fall gab es vielleicht auch zu Recht Neid und auch Missgunst vielleicht. Und da war ich meinem Vater sehr dankbar, dass er mir das vorher so erzählt hat und habe auch danach gelebt. Und habe während dieser Zeit natürlich nach dem Kriege im Gymnasium auch natürlich Schwierigkeiten gehabt, dass Lehrer mir zeigten und auch mir sagten, du wirst etwas erben was du nicht verdient hast. Und das habe ich natürlich auch verstanden, denn ich hatte immer eine große Hochachtung von Menschen, die etwas aus eigener Kraft, aus eigener Sparsamkeit und aus eigenem Können auf die Beine gestellt haben.
Ob zu Recht oder zu Unrecht, Erik Graf Platen erbte das Gut und verkaufte es schließlich 2005 an Büttner.
Ja, ich würde eigentlich das etwas anders sagen. Dieses riesige Haus, das Herrenhaus, als es nachher nicht mehr von meinen Eltern bewohnt wurde, musste es ja irgendeiner Bestimmung dienen. Und ich habe...
Wenn ihr einen Kaffee wollt, ups.
Dankeschön. Darf ich Ihnen was eingießen?
Ja, gerne.
Graf Platen sitzt im Rollstuhl. Ich gieße ihm eine Tasse Kaffee ein.
Milch und Zucker?
Nein, danke.
Bitte gerne.
Also ich habe, der Reparaturstau war sehr groß. Ich habe versucht, eben diese Reparaturen auch zu machen. Und manches hat man dann doch etwas oberflächlich gemacht, dass es gut aussah für die Menschen, die dahin kamen. Aber auf der anderen Seite kamen dann doch wieder Mängel zum Vorschein an anderer Stelle. Und diese Reparaturkosten haben natürlich mich überfordert, sodass ich dann letzten Endes das Haus abgegeben habe an den neuen Besitzer.
Nachdem die landwirtschaftlichen Erträge des Guts nicht mehr ausreichten, begann die Grafenfamilie, das Schloss kulturell und gastronomisch zu nutzen. Eine Weinbar im Keller, klassische Konzerte und Kunstausstellungen im Saal. Und das Erdbeercafé, in dem Jan-Henrik Büttner später den teuersten Erdbeerkuchen seines Lebens aß. Doch auch all das half nicht, das Gut zu unterhalten. Ein Glück, sagt der Graf, dass es Büttner war, der das Gut kaufte.
Ja, das war natürlich ein Glücksgriff und ich kenne ja auch seine Geschichte. Er ist in Ehlersdorf aufgewachsen und hat immer früher, als er Weißenhaus dort am Strand war und gebadet hat, hat er sich immer überlegt, ich möchte gerne Weißenhaus besitzen. Und solche Träume erfüllen sich ja manchmal.
Wie dieses Märchen ausgeht, ob Büttner, der das Gut wachgeküsst hat, nun selbst verzaubert wird, sein Leben im Jetlag zwischen den Kontinenten, zwischen Risikokapital und Hotelmanagement, eintauscht gegen die Entschleunigung der Ostsee, den Ort seiner Kindheit?
Man weiß nie. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich eben so ein weltweites Leben führe. Und ich bin in Hamburg noch, in der Hafen City habe ich eine Wohnung. Dann bin ich ja, wie gesagt, noch in Kalifornien, in den ganzen verschiedenen anderen Orten. Insofern... Ganz ist sowieso schwer, wie man dann wieder hinkommt. Nicht? Wenn man so viel sich im Leben erarbeitet oder hat, will man so wenig auch aufgeben. Das heißt ja, wenn ich sozusagen ganz hier hinziehe und nicht mehr weggehe, heißt ja, dass ich die anderen Sachen eigentlich aufgeben müsste. Ich will das im Moment eigentlich nicht aufgeben.
Und die Wellen der Ostsee plätschern dahin wie eh und je.
Luxusland im Holsteiner Sand. Gut Weißenhaus an der Ostsee. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Thilo Schmidt. Ton Ralf Perz. Regie Roswitha Graf. Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2013. Manuskript und Online-Version der Sendung finden Sie im Internet unter dradio.de.